Rainer, lies mal vor. Kapitel 47.
Hierfür ist noch Strafporto zu zahlen, Fräulein, sagte der Postbote.
Fay war in ihrem Morgenrock an die Tür gekommen. Sein lautes Klopfen hatte sie aus dem Schlaf geweckt.
»Ich nehme keine unfrankierten Briefe an«,
sagte sie böse.
»Es ist kein Brief und es ist auch keine Postkarte«,
erwiderte der Postbote und betrachtete das abgerissene Stück Papier, das er in der Hand hielt.
»Wer hat es geschickt?«
Der Postbote grinste.
»Es ist gegen die Dienstvorschriften, Ihnen das zu sagen. Aber hier hat jemand mit Julius unterschrieben.«
Sie riss ihm die Karte aus der Hand und gab ihm das Geld. Es dauerte mindestens 5 Minuten, bis sie die Botschaft entziffert hatte. Sie war auf ein Stück Papier geschrieben, das aus einem Notizbuch herausgerissen war. Auf der einen Seite stand in Bleistift ihre Adresse. Die Schriftzüge waren kaum leserlich. »Lacey hat Miss H. weggebracht«, sah sie im Dorf, sprang auf den Wagen, fuhr mit ihnen zum Goldenen Osten. »Smith, L. und Miss H. kommen heraus und fahren im Boot zu einem Schiff. Ich folge. Featherstone mitteilen.« Kaum hatte Fay den Inhalt verstanden, als sie rasch zum Telefon ging. Sie versuchte 3 verschiedene Nummern, ohne Featherstone zu erreichen. Aber sie hinterließ überall Nachricht für ihn. Sie hatte sich eben angezogen, als das Telefon läutete. Sie nahm den Hörer ab. Jims müde Stimme antwortete ihr. »Sie haben mich angerufen, Fay.« Sie las ihm den Brief am Telefon ohne weitere Erklärung vor. »Das hat Julius fein gemacht. Wo ist die Karte aufgegeben?« Sie schaute nach.
»Postamt E5«, sagte sie. »Haben Sie ihn nicht gesehen? Julius, meine ich.«
»Nein, ich habe auch nichts von ihm gehört. Hat er nicht gesagt oder geschrieben, welchen Namen das Schiff hat?«
»Nein, wie er die Karte schrieb, konnte er es doch noch nicht wissen.«
»Ich komme sofort zu Ihnen.« 10 Minuten später war er in ihrer Wohnung. Er sah überarbeitet aus, war unrasiert und staubig. »Wir haben ein Schiff unten an der Mündung des Flusses angehalten, aber sie waren nicht an Bord. Das war auch nicht möglich, wenn das Schiff, das Julius sah, vorigen Abend noch im Fluss lag. Es war nämlich Ebbe und vor 4 Uhr heute Morgen hätten sie überhaupt nicht ausfahren können.« Sie machte sich in der Küche zu schaffen und brachte ihm heißen Kaffee, wofür er sehr dankbar war. »Ihr Telefon klingelt«, sagte Jim plötzlich und sprang auf. »Vielleicht ist es Julius. Kann ich ihm antworten?«
»Ich werde einen schlechten Ruf bekommen«, erwiderte sie. »Aber Sie können mir erklären, dass ich nicht die Gewohnheit habe, Polizeibeamte zum Frühstück einzuladen.«
Jim Featherstone erkannte sofort die Stimme Abel Bellamy's.
»Ist Savini dort?« fragte er.
Jim winkte Fay an den Apparat und reichte ihr den Hörer.
»Wo ist Ihr Mann?«
fragte Bellamy.
»Er ist nicht hier. Ist er denn nicht in Gar?«
»Würde ich denn nach ihm fragen, wenn er in Gar wäre? Er ist gestern Abend ausgegangen und er ist noch nicht zurückgekommen. Sie können ihm sagen, dass er seine Kleider und sein Geld abholen soll. Er ist entlassen.«
»Vielleicht ist er mit Lacey zusammen«,
sagte Fay in ihrer liebenswürdigsten Stimme.
»Lacey ist nach Gar gefahren, um Miss Howe zu Coldtubber Smith zu bringen. Die Polizei weiß alles.«
Ein langes Schweigen folgte auf der anderen Seite und sie dachte schon, er hätte aufgehängt. Aber dann antwortete er wieder.
»Ich weiß nichts von Lacey«,
sagte er mit sanfterer Stimme.
»Und noch viel weniger etwas von Miss Howard. Was ist denn das für eine Geschichte, die Sie mir da erzählen?«
Und nach einer Pause fragte er.
»Was wird die Polizei denn unternehmen?«
Sie hielt den Hörer zu und wiederholte flüsternd seine Frage. »Sagen Sie ihm, dass alle Schiffe im Fluss angehalten werden.«
»Es ist jemand bei Ihnen in der Wohnung«,
sagte der argwöhnische Bellamy.
»Wer ist das?«
Jim nickte.
»Captain Featherstone«,
rief Fay und hörte, wie Bellamy fluchte und den Hörer wütend aufhing.
»Jetzt ist die Frage, wo ist Julius?« meinte Jim. »Ich muss gestehen, dass ich schon ein wenig beruhigter bin, seit ich weiß, dass er in der Nähe ist. Ich hätte mir früher nicht im Traum einfallen lassen, dass ich mich jemals auf ihn verlassen würde.«
»Da kennen Sie Julius nicht«,
erwiderte Fay stolz. Unglücklicherweise kannte aber Jim Julius Savini nur zu genau, aber er sprach jetzt lieber nicht darüber. Er kehrte in sein Büro zurück, wo Mr. Howitt auf ihn wartete. Ihr Stiefvater hatte die Nachricht von der Gefahr, in der sich Valerie befand, sehr tapfer aufgenommen.
»Ich kann nicht glauben, dass ihr Böses zustößt«, sagte er. »Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, Captain Featherstone, dass Sie keine Ausgaben zu scheuen brauchen, um sie wiederzufinden.«
»Wenn man sie mit Geld aus der Gefahr befreien könnte, dann wäre sie schon frei«, sagte Jim so ruhig und geduldig er nur konnte. »Verzeihen Sie, dass ich ein wenig aufgeregt bin, aber das ist ja nicht verwunderlich nach dieser Nacht. Sie waren nicht in Ladies' Manor, als Miss Howard fortfuhr?«
»Nein, ich war in London.«
Mr. Howitt fiel das Sprechen schwer.
»Aber selbst wenn ich in Gar gewesen wäre, hätte ich sie nicht zurückgehalten, da sie ein Mann von Scotland Yard begleitete. Haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte?«
»Ja, ich glaube«, sagte Jim nach einigem Nachdenken. Er klingelte nach seinem Sekretär. »Gehen Sie ins Archiv und sehen Sie die Akten von Lacey nach. Henry Francis Lacey, wenn ich mich recht erinnere. Er wurde vor 3 Jahren von den Geschworenen von Old Bailey wegen Einbruchs verurteilt. Geben Sie seine Personalbeschreibung allen Polizeistationen auf. Er soll festgenommen werden, wo er gefunden wird. Man soll mich sofort benachrichtigen, wenn er verhaftet worden ist. Lacey wird sich, wenn er keinen Verdacht schöpft, irgendwo in der Nähe des Goldenen Ostens aufhalten. Das ist umso wahrscheinlicher, als Barnett mir den Namen des Mannes nicht nannte, der Valerie Howard zum Schiff brachte. Lacey wird zuerst zum Goldenen Ochsen gehen, um festzustellen, wie weit er verdächtigt wird.«
»Was halten Sie von Julius Savinis Verschwinden?«
»Julius ist ein merkwürdiger Mensch. Manchmal hält er sich ganz ordentlich und gerade dann, wenn es niemand vermutet. Ich bin überzeugt, dass die Nachricht, die er seiner Frau sandte, vollkommen richtig ist. Er ist jetzt irgendwo in der Nähe Valeries. Ich hätte mir nie einfallen lassen, dass ich Julius Savini einmal beneiden würde.« Ein kaltes Bad, neue Wäsche und Kleider erfrischten Jim Featherstone und er machte sich sofort wieder an die Arbeit. Die Themse-Polizei hatte eine umfassende Durchsuchung aller Schiffe angeordnet, die im Pool lagen, von der Londonbrücke bis nach Greenwich hinunter. Jim befand sich auch auf der kleinen Dampfpinasse, mit der der Oberinspektor von Schiff zu Schiff fuhr. Aber alle Nachforschungen waren bisher erfolglos gewesen. Als sie wieder an der Contessa vorüberkamen, sah Jim gelben Rauch aus ihrem Schornstein aufsteigen, aber das einzige sichtbare menschliche Wesen an Deck war ein unordentlich aussehender Matrose, der mit verschränkten Armen an der Reling stand.
»Es hat wohl keinen Zweck, sie noch einmal zu durchsuchen«, meinte Jim.
»Ich glaube auch«, erwiderte der Inspektor. »Es wäre doch sehr unlogisch, eine Dame auf ein Schiff zu bringen, das nicht einmal zur Abfahrt bereit liegt. Barnett hat wieder gelogen.«
Jim nickte, aber er schaute doch nachdenklich auf den breiten, hässlich aussehenden Frachtdampfer. Er hätte gewünscht, dass Barnett die Wahrheit gesagt hat. Als er später den Barmann im Goldenen Osten wieder aufsuchte, fand er ihn in Tränen aufgelöst.
»Und wenn ich in dieser Minute sterben soll, Captain? Ich habe Sie nicht belogen. Wenn ich Ihnen etwas Falsches gesagt habe, so kann es nur daher kommen, dass Coldharbor wusste, dass ich am Schlüsselloch zuhörte.«
Haben Sie noch etwas anderes gehört, als dass Sie an Bord der Contessa gehen wollten?
Ja, Coldhaber sagte, dass er die junge Dame heiraten würde, wenn sie an Bord seien. Er erzählte diesem spanischen Kapitän, wie hübsch sie sei, und dass er eins der Mädchen, die hier im Goldenen Osten verkehren, fortgeschickt habe, um einen ganzen Koffer voll schöner Kleider für sie zu kaufen, denn sie hatte doch nichts bei sich, als sie an Bord ging. »Ich habe nun alle meine Ersparnisse in diesen Club gesteckt«, sagte der niedergeschlagene Mann, »und ich habe sogar Geld auf Zinsen geborgt. Sie können sich vorstellen, wie es mir geht, Captain. Ich hätte Coldhaber 10-mal im Stich gelassen, nur um mein Geld nicht zu verlieren. Alles, was ich Ihnen gesagt habe, ist richtig.«
Jim glaubte ihm. Wenn die Nachforschungen nach Valery nicht zum Ziel geführt hatten, so war das nicht der Fehler des Barmannes. Coldhaber hatte vielleicht die Unterhaltung absichtlich so geführt, und die Tatsache, dass er Englisch und nicht Spanisch gesprochen hatte, war für Jim hinreichender Beweis. Es kam noch etwas anderes dazu, das für Barnett von großem Vorteil war. Die Polizei hatte wenig Interesse daran, den Goldenen Osten zu schließen, wie Jim ihm gedroht hatte. Diese Lokale, in denen die Verbrecher verkehrten, starben mit der Zeit aus, und es dauerte sehr lange, bis diese Leute sich in einem neu eröffneten Lokal heimisch fühlten. El Morros diente demselben Zweck, und wie die Motten an die Flamme fliegen, so drängte alles, was irgendwie zur Verbrecherwelt gehörte, im Westen dorthin. Der Goldene Osten erfüllte dieselbe Aufgabe am anderen Ende der Stadt. Jim fragte Barnett noch aus, als Spike Holland mit neuen Nachrichten kam. Er war hergekommen, um Erkundigungen nach dem Wagen einzuziehen, der Miss Howard und den angeblichen Polizeibeamten hierher gebracht hatte. Hinten saß ein Mann auf dem Gepäckhalter. Er ist an 2 oder 3 Stellen beobachtet worden, besonders in der einen Vorstadt von London. Ein Polizist sah ihn und wollte ihn vom Wagen entfernen. Nach der Polizeibeschreibung besteht gar kein Zweifel, dass es Julius war. »Dieser Savini ist doch ein merkwürdiger Mensch«, meinte Jim nachdenklich. »Aber diese Nachricht bestätigt seine Botschaft. Wo mag er jetzt sein?« »Wenn wir ihn finden können, ist es leicht, Miss Howard zu entdecken.«
»Der alte Bellamy ist in die Stadt gefahren. Er kam heute Morgen an«, sagte Spike. »Da Julius nun fort ist, kann man nur sehr schwer neue Nachrichten bekommen, denn der jetzige Pförtner ist eine armselige Aushilfe. Aber er hat mir wenigstens erzählt, dass Bellamy fortgefahren ist und in den nächsten Tagen nicht zurückkehren wird. Und das ist doch sehr seltsam, denn in den letzten 8 Jahren hat er keine Nacht außerhalb der Burg verbracht. Julius hat mir nie davon etwas gesagt, das habe ich von dem Pförtner, Captain. Ich habe jetzt einen wichtigen Anhaltspunkt für den grünen Bogenschützen.«
Jim Featherstone war nicht in der Stimmung, im Augenblick mit ihm über den grünen Bogenschützen zu diskutieren, aber er hörte so geduldig zu, wie er nur irgendwie konnte.
»Ein Mann, der Pfeil und Bogen so außerordentlich sicher handhabt wie unser grüner Freund, muss sehr viel Übung gehabt haben«, erklärte Spike. »Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?«
»Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht«, sagte Jim ein wenig schroff. Er wollte seine Nachforschungen so bald wie möglich wieder aufnehmen, und Spike war ihm im Augenblick sehr hinderlich.
»Bogenschießen ist ein außergewöhnlicher Sport. In den Tagen des guten Königs Hukum, als die fröhliche Jugend ins Grüne hinauszog und alle Mädchen sich mit einem Mann sehen lassen wollten, der ein goldenes Abzeichen trug, das bedeutete nämlich im Mittelalter, dass er das Zentrum der Scheibe getroffen hatte, da war es noch etwas anderes.«
»Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Holland?«
»Ich meine«, sagte Spike sehr ernst,
»dass wir den grünen Mann herausfinden werden, wenn wir die Gesellschaften durchsuchen, die das Bogenschießen pflegen. Ich bin eigens zur Stadt gekommen, um heute den Sekretär einer solchen Gesellschaft zu sprechen. Wahrscheinlich kann ich etwas von ihm erfahren.«
»Das glaube ich auch«, sagte Jim, der außerordentlich froh war, als er den Zeitungsreporter wieder los wurde. Die Gesellschaft für Bogenschießen hatte ihre Räume in Regent's Park und Spike hatte Glück, dass er zur gleichen Zeit mit dem zweiten Sekretär dort ankam.
»Ja, ich kann Ihnen die Mitgliederlisten der letzten 30 Jahre zeigen«, sagte der Beamte.
Spike brachte den ganzen Nachmittag damit zu, die Clubakten zu studieren. Als er gerade den Bericht über ein früheres Wettschießen durchlas, hielt er plötzlich erstaunt inne und ging wieder zu dem Sekretär.
»Der Name ist mir bekannt«, sagte Spike. »Ist er auch unter den Mitgliedern?«
Sie suchten alle Listen durch, ohne ihn zu finden.
»Es war ein offener Wettbewerb, das heißt, es konnten sich nicht Mitglieder daran beteiligen«, erklärte der Sekretär. »Es ist allerdings merkwürdig, dass der Name nicht in unseren Verzeichnissen steht, denn die Leistungen dieses Herrn müssen ganz außerordentlich gut gewesen sein. Wie Sie sehen, hat er 10-mal hintereinander Zentrum geschossen. Kennen Sie ihn?«
»Ich glaube ja«, sagte Spike atemlos. Endlich hatte er den grünen Bogenschützen entdeckt.